Der VfL Bochum zeigt, dass Hoffen sich lohnt. Nach dem 0:3 gegen Leipzig hat sich jeder erstmal dann auch in den Arsch gebissen, der vielleicht wegen Kälte dachte, jetzt muss ich mal nach Hause. 3:3 ist es dann geworden. Wir sprechen über unsere Highlights aus diesem Spiel, aber wir machen auch die Torwart-Diskussion mal auf. Das ist unsere Fanfrage der Woche. Und wir schauen, wie gefährlich uns Borussia Mönchengladbach jetzt werden kann auf diesem Hoch, was der VfL Bochum gerade hat.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum-Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Ja, hallo zusammen. Der VfL macht noch ein 3:3 gegen RB Leipzig nach 0:3 Rückstand. Manche nennen es jetzt schon das Comeback des Jahres. 25, es ist ein frühes Jahr. Ralf Ritter von der WAZ ist heute dabei, um das zu besprechen.
Hallo Annalena, hallo Stefan, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer.
So, und Stefan Döring, Funke Mediengruppe.
Genau, hallo an alle.
So, mein Name ist Annalena Fehdtke, hallo zusammen. Ich finde, die Stimmung, um da nochmal reinzukommen, das können wir ganz gut hinkriegen, indem wir uns nochmal die Schlussphase anhören. Kommentiert von Günther Pohl für Radio Bochum, ein Ausschnitt aus den 98,5 Sekunden von ihm.
Dann müssen Sie aufpassen, oder ist der Ball nicht im Tor? Was für ein Glück! Da taumelt der Ball die Linie entlang und ist nicht im Tor. Das halten meine Nerven hier nicht mal länger aus, das muss ich so sagen. Das möchtet ihr nicht sehen, was das für eine Großchance war für RB Leipzig. Und es ist aus! Aus! Der VfL holt in einem unglaublichen Match ein 3:3.
Das war wirklich unglaublich.
Ekstase pur bei Günter Pohl.
Ja, man fühlte anders, sich fast an das Wunder von Bern erinnert, ne? Aus, aus! Wunderbar.
War denn im Endeffekt, hattet ihr das Gefühl, war der VfL oder war Leipzig am Ende näher dran an dem 4:3?
Na, man muss schon ganz klar sagen, dass die größten Chancen RB, glaube ich, in den letzten 2-3 Minuten hatte. Also gerade das, was Günther da
das Herz so
beschrieben hatte. Also
Paulsen knapp vorbei.
Paulsen in seinen besten Tagen hat er den dreimal reingerutscht. Jetzt rutscht er dran vorbei. Glück für den VfL Bochum. Ja. Aber muss sagen, Bochum war nach dem dritten Tor oder nach dem Ausgleich durchaus auch dran. Einmal die Latte, Danny De Witt hatte noch zwei Kopfballchancen gehabt zum Beispiel. Also das hätte auch in die andere Richtung gehen können. Und Gerrit Holtmann hat es hinterher bei uns in der Mixzone so schön gesagt. Für ihn sind es 2 Punkte zu wenig. Und das ist eine Ansage. Also das neue Selbstbewusstsein des VfL Bochum. Da ist es.
Gerrit Holtmann wollte auch, wie auch die Körpersprache, auch diese Szene, wie er da auf der Seitenlinie und dann, also der Ball, glaube ich, an ihm vorbeigeht und er macht so den so und zeigt so Richtung Tor, dahin wollen wir den Ball. Also der hatte irgendwie Bock. Das ist auch, wäre auch meine nächste.
Ich glaube, die hatten alle Bock in der zweiten Halbzeit.
Ja, voll. Das wäre auch meine Frage jetzt gewesen. Was ist denn in der Halbzeitpause passiert? So eine erste Halbzeit hinlegen, ihr da 3 Dinger fangen und dann kommst du so wieder. Zum einen wurde Holtmann ja eingewechselt. Warum war die Mannschaft aber gefühlt komplett so ausgewechselt?
Ja, ich würde ein bisschen eher ansetzen, weil Dieter Hecking hat es auch hinterher eingeräumt, dass er sich selber einen taktischen Fehler gemacht hat mit seiner Formation, dass er auf seine bewährte Dreier- respektive Fünferkette gesetzt hat gegen Leipzig, obwohl er vorher schon geahnt oder auch gewusst hat anhand der Aufstellung von Leipzig, dass Leipzig doch mit Viererkette spielt. Und da hat er ja hinterher zugegeben, hat er schon gedacht, oh, eigentlich müsste ich auch Viererkette machen. Hat er dann umgestellt nach dem 0:3, aber erst gerade rechtzeitig, wie man jetzt weiß, aber eigentlich auch zu spät. Und da lief es eigentlich schon besser für den VfL Bochum. Da waren sie eigentlich schon ganz gut im Spiel am Ende der ersten Halbzeit, ohne die ganz klaren Chancen zu haben. Und dann in der Pause ist Dieter Hecking vor allem sehr ruhig geblieben. Ja, nicht Schimpf und Schande, sondern gesagt, kommt Jungs, wir wollen Haltung zeigen, wir gewinnen wenigstens die zweite Halbzeit und wenn uns ein frühes Tor gelingt, zünden wir das Stadion nochmal an. Genau das ist passiert. Mit Gerrit Holtmann war dann auch nochmal ein Gamechanger, der da richtig frischen Wind gebracht hat über seine Seite. Das erste Tor, das war unheimlich wichtig für den weiteren Verlauf, dass das so früh fiel, vorbereitet hat von Marin Boadu. Und dafür gesorgt hat, dass dann Boadu zum Helden des Tages werden konnte und alle wie elektrisiert nach Hause gehen konnten.
Indiskutabler Man of the Match einfach.
Ja, Also Hattrick in 13 Minuten, das soll ihm erstmal einer nachmachen, definitiv.
Ja.
Nein, und es zeigt halt einfach, was wir ja auch, glaube ich, seitdem er verpflichtet wurde, gesagt haben. In diesem Mann, in diesem Boadu kann einfach dieser Unterschiedsspieler sein oder generell ist dieser Kader deutlich besser, als er in den ersten Wochen und ersten Monaten dieser Saison unterwegs gewesen ist. Und auch allein das Beispiel Danny De Witt macht ein überragendes Spiel. Also wirklich, Boadu macht 3 Tore, alles gut, Man of the Match. Aber eigentlich Man of the Match war Danny De Witt, weil was der für Räume zugelaufen ist.
Du hast geschrieben, heimlicher Held.
Heimlicher Held, schön, ja. Weil also aus meiner Sicht hat er ein wirklich herausragendes Spiel gemacht, weil der auch einfach, ich hatte das Glück, dass ich keinen Spielbericht schreiben musste, deswegen konnte ich mir so einzelne Spieler ein bisschen genauer angucken. Und dann ist es natürlich, wenn ein De Witt das erste Mal von Anfang an unter Dieter Hecking spielt, ist es ein Spieler, wo man so ein Auge drauf hat, gerade weil er als Königstransfer damals auch gekommen ist. Nein, aber dann guckst du ihn dir an und siehst so einzelne Laufwege. Ein Beispiel war wirklich, er startet an der eigenen Außenlinie vor der Bochumer Bank und du siehst so, wo sein Blick hingeht. Er ist genau in den Strafraum gegangen und er ist einfach durchgelaufen, der Ball kam zu ihm, er hat abgelegt, Boadu hat einen Abschluss gehabt in der ersten Halbzeit. Und das sind genau diese Stärken, weshalb man ihn geholt hat und endlich hat er es gezeigt. Und deswegen für mich der heimliche Held des Spiels. Mhm.
War das denn jetzt seine Zusammenstellung, seine Position oder was war anders an dem Spiel für ihn, warum das so gezündet
hat? Ja, ergänzend noch beeindruckend auch, wie Danny De Witt als erster aus meiner Wahrnehmung wirklich die Ärmel hochgekrempelt hat nach dem 0-3 auch, ja, und sofort seinen Mitspielern signalisiert hat, weiter, weiter, wir kämpfen, es geht noch vielleicht was, ja, wir lassen uns jetzt hier nicht völlig aus dem Stadion schießen. Das noch, Danny De Witt. Ja, er hat einen offensiven Achter gespielt, hat sich aber auch defensiv unheimlich aufgeopfert. Es ist nicht die Rolle, die er gedacht hätte zu spielen, als er aus Alkmaar kam im Sommer. Da war er als klarer Zehner geholt worden. Diese Position hat er in Alkmaar ja auch immer gespielt. Aber er hat jetzt, oder zumindest in diesem Spiel zunächst mal, die richtige Mischung gefunden aus Defensivarbeit. Stefan hat es gesagt, aus seinen Laufwegen. Und eben aber auch dem Spiel nach vorne da einen Push zu geben, in die Box zu gehen. Selber sehr passsicher hat er gespielt, seine Mitspieler in Szene gesetzt. Der alles entscheidende Pass war noch nicht dabei, aber das kann ja noch kommen.
Ja
und er hat, was er eben noch angedeutet hat, ist auch seine Kopfballgefahr. Wie gesagt, er hatte nach dem 3-3 noch 2 Chancen gehabt.
Ja.
Das eine Mal trifft er den Ball nicht 100%, das andere Mal wird er überrascht, als der Ball von der Latte zurückgekommen ist. Aber es war ein Spiel in die richtige Richtung und ich hoffe persönlich, weil ich wirklich glaube, dass da im letzten Sommer ein Top-Transfer gelungen ist, dass das jetzt so die Initialzündung für ihn auch gewesen ist. Und klar, wir haben in den letzten Wochen und Monaten viel über den Kader gesprochen. Wir oder ich war immer ein Verfechter davon, dass dieser Kader deutlich besser ist, als er gemacht wurde. Und man sieht jetzt, je mehr Zeit vergeht, je mehr die Leute reinkommen, desto besser werden die. Und es ist schon ein Beispiel dafür, dass Spieler, die aus dem Ausland kommen, 3, 4, 5, 6 Monate brauchen, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Und wenn es ein De Witt jetzt geschafft hat, wenn es ein Boadu endlich geschafft hat nach seiner Verletzung, dann ist der VfL deutlich, deutlich stärker. Und man hat es ja zum Beispiel auch bei Ibrahima Sissoko gesehen, der zwar von vornherein eine wichtige Rolle gespielt hat, aber so richtig ins Rollen gekommen ist er auch erst Ende November, Anfang Dezember.
Ja.
Und wenn man jetzt eben sieht, welche Rolle diese 3 Neuzugänge aus dem vergangenen Sommer, Sissoko, De Witt und Boadu, gegen Leipzig gespielt haben, sagen wir so ab der 30. Minute, dann ist das der VfL Bochum, den man im letzten Sommer zusammengestellt hat.
Und der halt nicht von Anfang an gezündet hat.
Der nicht von Anfang an gezündet hat, aber vielleicht jetzt gerade noch rechtzeitig, weil wir sind noch früh in der Saison.
Ja, gerade. Ja,
wenn Danny De Witt jetzt seine Form hält, das muss man jetzt natürlich auch erstmal abwarten.
Natürlich.
Ja, das war jetzt ein gutes Spiel.
Genau, wenn jetzt
Sissoko hat das schon öfter gezeigt und dazu gibt es ja noch Matheus Pero, der war jetzt nicht neu, aber der spielt auch eine sehr starke, stabile Saison, absolut gesetzter, wichtiger Spieler. Dann ist der VfL da im Zentrum mit diesen dreien sehr, sehr gut aufgestellt.
Ich würde gerne nochmal zu Boadu zurückkommen, weil auch der hat ja gezündet.
Allerdings.
Und da gab es ja ein klärendes Gespräch mit Dieter Hecking vorab. Was hat das für eine Rolle gespielt? Eine sehr große offenbar, oder? Und was war da auch Thema?
Ja, da war Thema, dass Dieter Hecking von Marin Boadu mehr Einsatz erwartet, zu gut Deutsch, mehr Laufarbeit im Training. Da war mit der einen oder anderen Einheit überhaupt nicht zufrieden. Von seinen fußballerischen Qualitäten war er immer überzeugt. Deswegen hat er ihn ja öffentlich angezählt. Das hat Marin Boadu dann erst hinterher mitbekommen. Da hätte sich Boadu ein Gespräch vorher gewünscht, aber der hat da gar kein großes Bohai rausgemacht, der Boadu, sondern hat gesagt, das haben wir unter Männern geklärt. Er war halt auch unzufrieden, dass er trotz seiner Klasse, die er jetzt endlich mal zeigen durfte, nicht spielt. Logisch, da war er frustriert. Ja, dann haben die sich ausgetauscht und sind auseinandergegangen. Wir geben beide Gas für den VfL Bochum. So ist es transportiert. Ja. Dann allerdings saß Boadu gegen St. Pauli wieder nur auf der Bank und da hat Dieter Hecking etwas, glaube ich, sehr Wichtiges und Entscheidendes gemacht. In dem Spiel hatte er sich ja für Hofmann entschieden und als ersten Einwechselspieler dann Broschinski. Ich hatte mich damals gewundert auf der Tribüne, dass es so kam, aber der Erfolg gab ihm recht. Broschinski, Flanke, Hofmann, Tor. Boadu dann wegen der Führung auch nur auf der Bank. Also Dieter Hecking hat dann etwas sehr Wichtiges gemacht, glaube ich. Er hat direkt nach dem Spiel sich den Marin Boadu geschnappt und ihm gesagt, er soll jetzt nicht sauer sein. Er wird gegen Leipzig spielen. Das hat er da schon festgelegt. Und ja, dann hat sich nochmal eine Spannung aufgebaut, glaube ich, bei Boadu. Und dann ist er explodiert und hat gezeigt, was er kann. Und ich gehe davon aus, wenn er im Training jetzt nicht nachlässt, dass an ihm gar kein Weg vorbeiführt in der Startelf. Mhm.
Also ohne Diskussion ist er für mich von den drei Stürmern, die im Kader stehen, der beste Stürmer. Nicht nur, weil der in Monaco gespielt hat und in Holland schon herausragend unterwegs gewesen ist und mal 17 Millionen gekostet hat. Nein, er weiß einfach, wo das Tor steht und er hält den Fuß dann richtig rein. Ich will diese Qualität Broschinski und Hofmann nicht absprechen, aber die Torquote gibt Boadu allemal recht und also gegen Gladbach jetzt am nächsten Wochenende würde es mich wirklich sehr überraschen, wenn er nicht wieder in der Startformation stehen würde.
Ja, von der Torquote ist er ja Top 10, wenn nicht sogar, je nachdem wie man rechnet, ja. Top 3 in der Liga. 8 Spiele, 5 Tore, so im Schnitt glaube ich alle 90 Minuten ein Tor. Ja.
Ja, aber es zeigt ja auch einfach, abgesehen von einer super Spielleistung, zeigt ja auch einfach eine super Trainerleistung, weil Dieter Hecking diese Erfahrung mitbringt und weiß, wie man solche Spieler dann anfasst. Also der hat ja nicht nur das fußballerische Know-how, sondern ist auch einfach ein Mensch. So, der weiß, wie es funktioniert, wie man mit Leuten spricht.
Ja, genau. Er holt aus den einzelnen Spielern jetzt mehr raus, als es vorher der Fall war. Die Integrationszeit muss man natürlich abziehen, wie Stefan ja vorhin ausführlich erwähnt hat. Aber er hat da offenbar den richtigen Draht. Er macht klare Ansagen einerseits, strahlt aber andererseits auch eine unheimliche Ruhe und vor allem, das betonen auch alle Spieler immer wieder, Ehrlichkeit aus. Und das kommt sehr gut an. Mhm. Jetzt, wie gesagt, auch mit seiner Selbstkritik. Sowas kommt natürlich auch bei der Mannschaft an. Hey, der haut nicht auf uns drauf, dass wir da in der ersten halben Stunde auch nicht ganz auf der Platte waren oder auf dem Rasen, sondern der sagt, ey, das war auch mein Fehler. Ne? Ja. Und das kommt natürlich bei der Mannschaft dann auch sehr gut an. Also der hat das richtige Feeling, die Spieler anzupacken, offenbar. Und ja.
Er nimmt die Leute da wirklich mit und das hörst du wirklich von jedem Spieler, mit dem man sich irgendwie unterhält. Jeder sagt, es ist genau die richtige Ansprache. Er ist ruhig dabei, er ist besonnen, aber haut auch mal auf den Putz, wenn es nötig ist. Und er ist eben auch fähig, dann seine taktischen Vorstellungen anzupassen und dementsprechend dann auch zu reagieren, weil das muss man ja sagen, das ist einfach der Kniff jetzt gewesen gegen RB Leipzig, dann auf diese Viererkette umzustellen, einen Mittelfeldspieler beziehungsweise einen Offensivspieler dann mehr reinzubringen ins Spiel. Und wenn man auf die Karriere von Dieter Hecking als Trainer guckt, ist das genau diese Formation, die er am liebsten hat spielen lassen, also dieses 4-3-3, wie der VfL Bochum dann 60 Minuten gespielt hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für ihn jetzt das wichtige Zeichen gewesen ist. Es funktioniert, die Jungs auf dem Platz, die ich habe, die können das. Und dass das jetzt über kurz oder lang, vielleicht sogar schon gegen Gladbach, wieder zum Einsatz kommt. und dann der VfL Bochum auch in der Offensive ein bisschen mehr auf die Kette kriegt als in den letzten Wochen und Monaten. Mhm. Weil das muss man ja bei aller Kritik muss man, bei allem Lob jetzt in diesen letzten Minuten muss man ja sagen, offensiv war das bis zur zweiten Hälfte gegen Leipzig ja auch nicht gut. Weder gegen Heidenheim noch gegen St. Pauli bei den Siegen.
Ja, richtig.
Ja, dieses 4-3-3, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass, wie Stefan sagte, Dieter Hecking das in Zukunft häufiger bevorzugen wird. Es gibt ihm nämlich auch mehr Spielraum, auch personell. Wenn ich an Maxi Wittek und Felix Baslak denke, die immer alles geben, denen mache ich überhaupt keinen Vorwurf, aber sie sind als Schienenspieler relativ alternativlos im Moment beim VfL Bochum. Und mit einer Viererkette hättest du viel mehr Möglichkeiten, da zu variieren. Kannst mit einem offensiven Passlack hinten spielen, du kannst Bernardo nach links ziehen, wenn Wittek mal eine Pause braucht. Und so weiter. Also da gibt's dann mehr Handlungsspielraum. Wobei, vielleicht kommen wir da gleich noch zu, auf den offensiven Außen sehe ich dann schon noch Handlungsbedarf auch auf dem Transfermarkt. Denn da sind nicht für dieses 4-3-3 dann nicht mehr ganz so viele Alternativen da, nachdem man ja auch Boateng abgegeben hat. Wo Hecking auch gezeigt hat, dass jeder weiß, wo er dran ist. Wer nicht mitzieht, spielt halt keine Rolle mehr.
Ja, den Ausblick machen wir auch gleich. Wir haben jetzt auch so viel Lob sind wir losgeworden. Da wollen wir auch mal zu anderen Dingen kommen.
Fanfrage der Woche.
Also was heißt wollen, ist natürlich immer nicht so schön, aber hilft ja nichts. Also Christoph Heukelbach, ein treuer Hörer, fragt, ist eine Torwartdiskussion aus unserer Sicht angebracht über Patrick Drewes? Erste Halbzeit müssen wir uns nicht drüber streiten, hat keiner so richtig geglänzt. Wie viele Tore davon waren denn haltbar? Ist jetzt meine kleine Anschlussfrage von den dreien.
Ich fange gerne an. Ich sage, die ersten beiden sind haltbar. Das erste aus meiner Sicht geht komplett auf seine Kappe. Natürlich ist die Flanke von Willi Orban maximal verunglückt und es ist unglücklich, wie das Ding hinten reinfällt. Aber Patrick Drewes steht am kurzen Pfosten, er steht dabei auf der Linie. Er muss einschätzen können, wo der Ball jetzt eintaucht. Das ist meine Meinung. Ich war früher kein Torhüter, ich habe Abwehrspieler in der Jugend gespielt. Aber das ist meine Meinung. Und beim zweiten Tor sah er jetzt auch nicht glücklich aus. Und ja, wenn hier so offensiv nach einer Torwartdiskussion gefragt wird, ich vertrete die Meinung, dass man den Torhüter durchaus wechseln kann. Weil Patrick Drewes er spielt solide, er gewinnt dir aber keine Spiele. Und ich glaube, dass die Alternative Timo Horn nicht schlechter ist und vielleicht sogar im Spielaufbau ein bisschen besser unterwegs ist. Weil das ist tatsächlich ein Punkt, den ich Patrick Drewes ankreide. Dass so spielaufbautechnisch weiter Abschläge und so weiter und so fort, dass das eher nicht so sein Ding ist.
Jetzt brodelt ja die Gerüchteküche, dass Riemann nach Paderborn wechseln soll. Dementsprechend
wird.
So. jetzt ist er ja als Alternative schon mal raus. Ist das irgendwie, tut es dem VfL jetzt weh? Ist Timo Horn wirklich aus eurer Sicht dann der ja vielleicht auch gegen Gladbach schon einfach mal zeigen soll, was er kann?
Ja, erstmal Manuel Riemann, dass er jetzt geht. Er hatte sich erhofft, die Vorgeschichte erzähle ich jetzt nicht mehr im Detail, die kennen wir mit der Klage, die dann letztlich außergerichtlich hat man sich dann kurz vor dem Termin noch geeinigt. Aber es war ja nicht der Wunsch des Vereins, Manuel Riemann wieder aufzunehmen, sondern das ging über diesen Streit. Und es war weiterhin der Wunsch des Vereins, dass Manuel Riemann nicht mehr für den VfL Bochum spielt und idealerweise auch nicht mehr mittrainiert. Manuel Riemann hat sich nach meinen Eindrücken in den letzten Wochen da nicht zu Schulden kommen lassen. Aber er selbst, man kennt ihn ja, ehrgeizig, er will spielen und er hatte sich schon erhofft, soweit ich weiß, dass er dann nach der Winterpause da eine richtige Chance bekommt, wieder die Nummer 1 zu sein. Hat jetzt aber feststellen müssen, nein, Dieter Hecking setzt klar auf Patrick Drewes und Timo Horn. Er hat keine Chance, also macht er das, was ich eigentlich schon im Sommer erwartet hätte bei ihm. Er sucht einen neuen Verein, wo er dann spielen kann, wo er seinen Ehrgeiz auf dem Platz zeigen kann. Das wird der SC Paderborn sein. Ich gehe davon aus, dass heute oder spätestens morgen dann in trockenen Tüchern ist.
Wo er auch Aussichten darauf hat, dass er dann in die Startelf kommt, immer sicher spielt.
Er wird da als Nummer 1 geholt.
Ja. Genau,
er wird die beiden
Torhüter als Nummer 1
gezählt.
Ja. Ja. Lukas Kwasniok, Trainer des SC Paderborn, hat seine beiden Torhüter ja einmal, sagen wir mal, ordentlich kritisiert, gelinde gesagt. Also hat sie eigentlich aus dem Kader schon gesprochen. sie hätten irgendwie 8 bis 9 Punkte schon gekostet. Deswegen Manuel Riemann soll da als Stammkeeper hinwechseln. Und ja, dementsprechend für den VfL Bochum ist das dann, glaube ich, eine gute Situation. Man kriegt ein bisschen mehr Handlungsspielraum, weil Gehalt eingespart wird. Man wird jetzt für den keine Ablöse bekommen, großartig. Aber man ist ihn eben von der Payroll los. Vielleicht sogar ein bisschen schade, weil ich glaube, dass er dieser Torhütergruppe wirklich was nochmal ein anderes Element gegeben hat, weil er schon einer ist, der freundlich gesagt, also nicht negativ gemeint, einen Pin im Kopf hat. Also der hat wirklich so einen Torhüter alter Schule ist, der dann auch so einen Laden nochmal ein bisschen anzünden kann. Es ist auch schon ins Negative ausgeschlagen, darüber brauchen wir jetzt auch nicht nochmal sprechen. Aber ja, jetzt schlussendlich ist es, glaube ich, die beste Lösung. Und dann hat man jetzt dann die beiden Jungen mit Paul Grave und Hugo Rölleke, hat man ja noch zwei hinten dran, die durchaus auch diese dritte Torhüterposition einnehmen.
Ja. Und es gibt ja noch zwei weitere Torhüter, wir nehmen jetzt Manuel Riemann mal raus aus der Gleichung, gehen davon aus, dass das alles in trockene Tücher kommt. Wen würdet ihr spielen lassen beim nächsten Bundesligaspiel?
Ich würde noch bei Patrick Drewes bleiben, denn Dieter Hecking hat auf ihn gesetzt jetzt immer. Er hat ihm vertraut. Patrick Drewes hat sehr viel abbekommen, auch durch die Geschichte mit dem Feuerzeugwurf in den sozialen Medien. Vielleicht erklärt sich dadurch auch eine gewisse Unsicherheit, ja, die er im Moment aus meiner Sicht da auf dem Platz ausstrahlt. Aber ich denke, dass Dieter Hecking ihm auch da wieder den Rücken stärken wird. Und wenn er das wieder aus dem Kopf kriegt, er hatte ja auch schon stabilere Phasen beim VfL Bochum, dass er dann wieder zu dieser Ruhe, die er eigentlich verkörpert vom Typ her, dass er die wiederfindet. Darum geht's letztlich. So großartige Fehler. Ja, beim zweiten finde ich auch, sah er nicht so gut aus. Beim ersten weiß ich nicht. Ist einfach auch Pech. Sieht er doof aus, aber ob er den halten kann, das weiß ich nicht. Bei Timo Horn, ich kann seine Trainingsleistung jetzt wirklich nicht im Detail beurteilen. Das wäre vermessen. Er hat auf jeden Fall lange nicht gespielt. Ich glaube, im Mai war sein letzter Einsatz. Da wäre dann das Risiko halt, dass der gar keine Spielpraxis hat. Im Testspiel, in den beiden, hat 90 Minuten Patrick Drewes gespielt im Winter und Timo Horn nur eine Halbzeit, weil Manuel Riemann halt eine Halbzeit gespielt hat. Ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass Dieter Hecking dieses Risiko eingehen wird und ich persönlich würde auch mir wünschen, dass Patrick Drewes da nochmal die Rückendeckung erhält, denn die ganz groben Patzer hat er jetzt noch nicht gemacht.
Mhm. Ja, Ralf sagt es ja, also er hat keine groben Patzer sich geleistet, er ist ein solider Bundesliga-Torhüter, aber wenn du mich jetzt, also du hast mich gefragt und ich würde gerne Timo Horn im Tor sehen beim VfL Bochum.
Okay.
Ja, und das ist 0,0 irgendwas gegen Patrick Drewes. Das will ich hier nochmal betonen. Nicht, dass mir jetzt hier jemand sagt, ich mag Patrick Drewes nicht. Aber ich glaube, du hast mit Timo Horn einen Torhüter hinten dran, der wirklich in der Vergangenheit schon sehr gute Leistungen gebracht hat, den man bewusst verpflichtet hat und ja, der aus meiner Sicht jetzt nicht deutlich schlechter ist.
Ja, ein Kollege sagte auch, Patrick Drewes hat uns noch kein Spiel verloren, so, aber auch noch keins gewonnen.
Gab aber auch noch nicht so viele Siege.
Auch wieder wahr. Okay.
Nein, aber es ist ja tatsächlich.
Wo es möglich also war, dass er es hätte gewinnen können.
Ja. Ganz herausragende Parade hätte ich jetzt auch nicht im Kopf. Aber
ja,
deswegen,
genau.
Du hast zwei, glaube ich, einigermaßen gleich starke Torhüter. Ja, wenn du jetzt sicher bleiben willst mit dem, was du hast, dann bleibst du bei Patrick Drewes. Wenn du vielleicht nochmal diesen extra Prozent rauskitzeln willst, dann wechselst du vielleicht irgendwann in dieser Saison nochmal den Torhüter.
Ja, okay. Dann lass uns nochmal, bevor wir auf Gladbach schauen, nochmal ganz kurz überlegen, brainstormen, sagt man ja so schön, was auf dem Transfermarkt noch passieren könnte. Es gab Abgänge, wird noch ja offenbar vermutlich sicher einen Abgang geben. Was tut sich denn an Neuzugängen?
Ja, der VfL ist weiter dran. Ich habe es wieder kommentiert letzte Woche schon und erneut. Keine Panik. Aber ich denke, dass diese Woche da der eine, vielleicht auch zwei Spieler unter Vertrag genommen werden könnten. Wie gesagt, ich rechne mit einem Spieler, der die Offensive verstärkt noch auf den Außenbahnen. Ob er dann eine Soforthilfe sein wird, wie es ja eigentlich das Profil sagte, dass er von Beginn an unumstrittener Stammspieler ist, wenn man es so versteht. Das weiß ich nicht, ja. Das ist schwierig. Ich glaube, dass der VfL da auch ein bisschen Abstand von genommen hat, von dem Anspruch, zumal die Messlatte nach dem Leipzig-Spiel jetzt noch ein bisschen höher liegt. Masuras ist ein heißer Kandidat, war im Sommer schon hoch im Kurs, hat letztes dann abgesagt, ist weiter hoch im Kurs. Ja. Der kann links, rechts, außen spielen, bevorzugt. Im Zweifel auch in der Mitte bei einer Doppelspitze.
Mhm. Wäre übrigens gar nicht verkehrt, wenn er am Samstag schon spielt. Der weiß nämlich in Mönchengladbach, wo das Tor steht. Der hat nämlich vor der Europameisterschaft für die Griechen in Mönchengladbach ein Tor gegen die Deutschen geschossen. Als kurzer Einwurf.
Ja.
Dass du alles weißt. Ja.
Keine Funfacts
hier. Das Lexikon. Jawohl.
Okay. Hast du noch irgendwas gehört, was kommen könnte?
Ja, es geht halt um jemanden Offensiven. Gestern kam das Gerücht auf, dass man sich mit Kjell Arek Vetjen von Borussia Dortmund beschäftigt. Wir hatten auch im Sommer schon berichtet, dass man den mal auf der Liste hatte, dass es ein spannender Spieler ist. Damals hatte Dortmund geblockt, weil man ihn nicht abgeben möchte oder wollte damals. Kriegt jetzt nicht so viel Spielpraxis. Allerdings ist es ein ganz klarer Leihkandidat nur, der jetzt nicht die Soforthilfe wäre. Deswegen gehe ich stark davon aus, und so ist meine Informationslage oder unsere Informationslage, dass das eigentlich jetzt nicht die gesuchte Verstärkung ist für diesen Winter.
Ja, es wird ohnehin bei Laien bleiben. Ja, also,
ja, aber bei Vetjen wäre das eben jemand, den der BVB auch nicht verkaufen würde.
Ja.
Und ob man den dann jetzt für ein Jahr oder anderthalb Jahre leihen würde, das entspricht auch eigentlich nicht mehr dem, was der VfL Bochum auf dem Transfermarkt machen will.
Mhm. Ja gut, schauen wir mal, was die Woche bringt. Vielleicht sind wir in einer Woche an der Stelle schon wieder schlauer. Dann lass uns doch mal auf Samstag gucken.
Tippspiel.
So. Also erstmal müssen wir auf letzten Samstag gucken, weil Mausi und Kalu 1848 haben 19 Punkte geholt, unentschieden beim VfL getippt und damit Fanschall gewonnen. Ich habe schon gesehen, ihr habt uns teilweise schon geschrieben, wenn ihr das noch nicht getan habt, ist immer das Prozedere kontaktieren und wir schicken euch das alles zu, sobald wir Adresse und alles weitere haben. So, wir wollen ja auch Gladbach tippen, aber erstmal noch schauen, was ist Gladbach für ein Gegner? Kevin Stöger immer noch da. Was spielt der für eine Rolle?
Keine große.
Ja.
Also
Edeljoker.
Edeljoker, ja. Ich
tut irgendwie weh.
Ich hatte gerade nachgeguckt, er hat seit dem 7. Spieltag tatsächlich nur noch einmal von Anfang an gespielt. Das war damals gegen Borussia Dortmund. 1:1 ist das Spiel ausgegangen. Seitdem immer nur für ein paar Minuten. Deswegen kann zumindest nicht von Anfang an gegen den VfL Bochum. Ja, aber Gladbach drei Spiele zum Saisonauftakt oder zum Jahresauftakt jetzt verloren. Aus einem ambitionierten nach Europa-Club ist jetzt ein Club geworden, der im tristen Mittelfeld unterwegs ist. Und ich glaube, dass das durchaus die Chance des VfL sein kann, weil die Stimmung sich gerade komplett gewendet hat. Beim VfL ist es aufsteigende Stimmung und bei den Borussen aus Mönchengladbach eher negativ. Aber wir kennen ja alle die Statistik und die Vergangenheit. In Mönchengladbach hat der VfL selten gut ausgesehen. Deswegen komme ich direkt zum Tipp und sage, es wird ein 1:1. Also man holt wenigstens einen Punkt, aber man wird nicht gewinnen.
Okay.
Letzter Sieg war, glaube ich, 2010, 2:1. In Gladbach der letzte Sieg.
Wäre doch jetzt schön, 15.
Aber um die Brücke zu spannen zum Leipzig-Spiel, das letzte Mal, dass der VfL ein 0:3 aufgeholt hat, war auch gegen Mönchengladbach 2009 im eigenen Stadion. Vielleicht ja ein gutes Omen. Dass Stöger kaum eine Rolle spielt, zeigt ja auch die Qualität, die Borussia Mönchengladbach im Kader hat.
Ja, aber da denkt man schon, Kevin, wärst du mal geblieben.
Natürlich.
Ne? Mann.
Beim VfL also wäre er nach wie vor unumstrittener Stammspieler.
Ja.
Wobei man sagen muss, bei Gladbach fehlen ein, zwei Leute dann doch schon verletzungsbedingt und
Honorat.
Ja. Honorat, das könnte durchaus ein Nachteil sein. Auf der anderen Seite, Tim Kleindienst ist wieder da, hat auch gegen Leverkusen wieder getroffen. Also auf den muss die Bochumer Defensive auf jeden Fall höllisch aufpassen.
Das hat auch ähnlich wie bei RB Leipzig so, dass du nicht auf Ausfälle bauen kannst. Die haben genug Ersatz ähnlicher, gleicher Klasse. Also.
Aber Bochum kann den Schwung halt mitnehmen, ne? Mit einem erstarkten Boadu, De Witt. Insofern, ich denke, der VfL landet jetzt mal eine Überraschung, aber so eine richtige.
Die nächste.
Gewinnt mit 2-1.
Boah. Okay. Ja. Fände ich gut. Ich tippe ja sowieso nicht gegen den VfL, also dreckiges Spiel 1-0 für den VfL, also aus, ne? Auswärts.
Klar.
Für den VfL aus Bochum.
Genau.
Nicht den VfL aus Bochum.
Jetzt nicht singen.
Okay. Ja, wir sehen uns in Gladbach, ihr Lieben. Danke fürs Zusehen, Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Adios.
Tschüss, danke.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.